Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie reinhören. Mein Name ist Julian A.E., ich bin Redakteur im Ressort Wissen bei der Welt. Heute sprechen wir über ein großes Thema, das uns früher oder später alle betrifft, und zwar Tod und Sterben. Denn dazu kursieren auch viele Mythen und Rätsel, Stichwort Nahtoderlebnisse. Das Licht am Ende des Tunnels, außerkörperliche Erfahrungen, Begegnungen mit bereits Verstorbenen, die einem nahestanden. Darüber unterhalte ich mich gleich mit jemandem, der sich intensiv mit solchen Phänomenen beschäftigt hat. Und auch in unserer Rubrik werden wir das Thema noch etwas vertiefen und interessante Erkenntnisse aus der Forschung zum Thema Tod vorstellen. Nicht böse sein, wenn wir bei diesem Mammutthema heute ein paar Minuten überziehen. Es lohnt sich.
Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Mein Gast ist heute Nikhil Mukherjee. Er ist Philosoph, Autor und Privatdozent an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Außerdem ist er Vorsitzender des Wissenschaftsrats der GWUP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Das ist ein Verein, der sich auf skeptische Weise mit übernatürlichen Phänomenen und Esoterik befasst. Das bedeutet, wir nähern uns dem Thema Tod heute nicht auf einer spirituellen Ebene, sondern, so wie es der Anspruch unseres Podcasts ist, eher auf einer wissenschaftlichen. Wir haben schon ein kleines Vorgespräch geführt und uns mal auf das Du geeinigt. Herzlich willkommen, Nikhil.
Hallo, Julian.
Das Thema Tod ist ja von allerhand Mythen umgeben. Kein Wunder, niemand kann mit völliger Sicherheit sagen, was nach dem Tod eigentlich kommt. Aber lass uns doch kurz darauf eingehen, worüber wir überhaupt sprechen, wenn es um die Begriffe Tod und Sterben geht.
Mein Hintergrund ist ja die Philosophie. Also das heißt, ich forsche nicht empirisch jetzt über die Physiologie von Leben, Sterben und Tod und so weiter. Das muss ich dazu sagen, weil was ich eigentlich machen kann und beisteuern kann, ist es, Klärungen und Unterscheidungen anzubieten. Und was mir mit meinem Hintergrund auffällt, ist, dass wir mit dem Begriff Leben oder Tod bestimmte Dinge meinen, von sehr unterschiedlicher Art sind. Ne? Also man kann zum Beispiel sagen, irgendwie, du bist tot für mich, dann ist die andere Person nicht wirklich tot im buchstäblichen Sinne, sondern halt vielleicht ist eine Freundschaft beendet worden. Ne? Aber auch wenn wir den Tod meinen, dann meinen wir unterschiedliche Dinge. Ne? Es kann beispielsweise gemeint sein damit, das Herz einer Person ist stehen geblieben. Ne? Und dann muss man das wieder umkehren durch Wiederbelebungsmaßnahmen und dann vielleicht überlebt die Person ihren Herztod. Dann ist aber noch nicht das Gehirn gestorben und das ist eben auch wichtig. Ne? Also der Hirntod ist ein anderes Todeskriterium, das sehr häufig herangezogen wird, beispielsweise wenn das Herz noch schlägt und es um die Frage geht, kann man Organe entnehmen. Und das sollte man machen vor, und das wäre der dritte Begriff, dem sogenannten Zelltod, wo eigentlich schon ein gewisser Abbauprozess im Körper einsetzt. Und das sind eben unterschiedliche Dinge, die man nicht verwechseln sollte, wenn man von dem Begriff des Todes spricht.
Du hast ihn schon angesprochen, den Hirntod. Es ist keine Hirnaktivität und also auch keine Wahrnehmung mehr möglich. Nun gibt es aber Berichte von Menschen, die ein Licht am Ende des Tunnels sehen oder eben verstorbene Verwandte treffen oder die außerkörperliche Erfahrungen machen, sich also zum Beispiel selbst von oben sehen, obwohl die Augen geschlossen sind.
Ja, das stimmt. Also man spricht im Sammelbegriff von sogenannten Nahtoderfahrungen. Man muss allerdings dazu sagen, der Begriff der Nahtoderfahrung ist jetzt wissenschaftlich nicht einheitlich definiert. Also was man eigentlich macht, ist, man erhebt bestimmte charakteristische Eigenschaften solcher Erlebnisse und bewertet die auf einer Skala. Und also die Standardskala, die geht auf einen Mediziner namens Bruce Grayson zurück. Das ist die Grayson-Skala. Und man spricht von einer Nahtoderfahrung, wenn man 7 von 32 Punkten auf dieser Skala hat. Und jetzt gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Erlebnisse, weil man kann diese 7 Punkte eingesammelt haben bei ganz unterschiedlichen Kriterien. Also beispielsweise eine Person macht eine außerkörperliche Erfahrung, eine andere Person nicht. Eine Person hat dieses Erlebnis von also umfassendem Glück und eine andere Person hat das nicht und so weiter. Jemand trifft seine verstorbenen Verwandten und so weiter und so fort. Und deswegen ist es schwierig, jetzt eben von einer einheitlichen Erfahrung zu sprechen und eine einheitliche Erklärung dafür zu finden. Das sollte einen nicht verwirren. Ja? Was wir aber wissen, ist, dass es für bestimmte Aspekte dieser Erfahrung einheitliche Erklärungen gibt und dass man diese eben auch beispielsweise durch halluzinogene Stoffe oder durch Stimulation des Gehirns induzieren kann. Also das heißt, wir wissen, es gibt für bestimmte Erfahrungen, die Menschen machen, eine ganz banale, materialistische Erklärung. Da ist eben nichts Übernatürliches dran.
Es gibt also durchaus wissenschaftliche Erklärungen zu diesen Phänomenen und doch scheinen diese Erfahrungen ja so intensiv zu sein, dass Menschen, die kurzzeitig klinisch tot waren, absolut überzeugt vom Jenseits sind. Warum wollen wir daran glauben?
Also ich glaube, ein Punkt, der wichtig ist zu betonen, ist, dass diese Erfahrungen, die gemacht werden, sehr eindrücklich sind. Und wenn wir eindrückliche Erfahrungen machen, dann neigen wir dazu, die eben auch sehr, sehr ernst zu nehmen und zu sagen, da muss ja irgendwas dahinter stecken. Das kann ich mir ja nicht eingebildet haben. Das Problem dabei ist, es gibt ja auch das Phänomen des luziden Traums, also wo wir wirklich sehr, sehr, also eindrücklich Trauminhalte wahrnehmen. Und da würden die Leute, die diesen Traum hatten, ja auch nicht sagen, dass es tatsächlich passiert. Ich habe es nur geträumt. Ne? Also die Tatsache, dass ich das geträumt habe, das ist wirklich eine Tatsache. Aber was ich geträumt habe, der Inhalt des Traums, das war eben keine Tatsache. Also das eine muss man vom anderen trennen und dann verschwindet auch dieser Mythos, der sich also mit dieser Eindrücklichkeit verbindet, relativ schnell, würde ich sagen. Hinzu kommt auch noch, dass Menschen, die aus Nahtoderlebnissen herauskommen, die berichten ja dann darüber und diese Sachen, die sie sagen, die sind sehr interessant. Deswegen fragen wir nach und wir haben selber auch bestimmte Erwartungen, was die vielleicht sagen, wenn die sowas erlebt haben wie ein Jenseits. Ne? Also es gibt da Geschichten, beispielsweise der Vater eines kleinen Jungen, der so ein Erlebnis hatte, der hat dann eben gefragt, hast du Jesus getroffen? Und dann hat der Junge eben berichtet und man hat dann herausgefunden, ja, der sagt viele Sachen, die stehen auch in der Bibel und so weiter. Ne? Das ist ein Phänomen, das nennt man False Memory. Also man induziert bestimmte Erinnerungen, indem man einfach auf eine bestimmte Art und Weise motiviert nachfragt und dann sukzessive werden die Personen, die befragt werden, dann immer mehr von dem berichten, was die fragende Person hören möchte und das verfestigt sich dann auch zu einer Fehlwahrnehmung darüber, was man denn tatsächlich erlebt hat. Das ist einfach natürlicherweise das, was wir geneigt sind zu tun als Menschen.
Das heißt, unsere Erinnerungen, also auch die Erinnerung an Nahtoderlebnisse, sind quasi fluide und werden im Nachhinein an unsere und die Erwartungen von anderen Menschen angepasst?
Ja, exakt. Wir haben das naive Verständnis unseres Erinnerungsapparates, dass das so funktioniert wie ein Computer. Ne? Das ist eben mitnichten so, sondern unsere Erinnerung ist ein sehr, sehr dynamisches Phänomen, in dem ich erzähle von dem, was ich erlebt habe, fließen auch bestimmte Aspekte ein, die daher kommen, dass beispielsweise bestimmte Fragen gestellt wurden. Ich weiß bestimmte Sachen über die Welt und ich versuche irgendwie meine Erinnerungen mit diesen Dingen kohärent zu machen. Und all das führt dazu, dass die Erinnerungen sich auch im Laufe der Zeit verändern können. Ne? Und die Person, die darüber Auskunft gibt, die möchte nicht lügen und die ist auch nicht unwahrhaftig. Das ist einfach ein ganz natürliches Phänomen. Unsere Erinnerung funktioniert nicht wie ein Computer.
Nochmal zum Inhalt dieser Erlebnisse selbst. Du hast es ja auch schon angedeutet, die Erlebnisse sind also je nach Kultur und Religion durchaus unterschiedlich. Es gibt also nicht die universellen Erlebnisse, die Menschen machen, wenn sie sterben?
Die Beobachtung, dass man in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Arten von Nahtoderlebnissen macht, lässt sich natürlich dadurch erklären, dass vielleicht das Erlebnis sehr uniform und ähnlich war, ne, das zwei Menschen gemacht haben, aber die Interpretation dessen unterschiedlich ist. Also man weiß das auch beispielsweise bei Westdeutschen und Ostdeutschen, dass die Westdeutschen sehr viel stärker christlich eingefärbte Erlebnisse berichten, wohingegen die Ostdeutschen, die vielleicht die gleichen Erfahrungen gemacht haben, das nicht berichten. Ne? Also da ist halt dann jedem eine Lichtgestalt oder jemand, der irgendwie am Ende dieses hellen Lichtes steht, also keine religiös angehauchte Figur, sondern eben ja, vielleicht nur ein guter Freund oder irgendwie sowas. Ne? Und das ist die Interpretation, die sich unterscheidet zwischen diesen unterschiedlichen Erlebnissen, nicht das Erlebnis selber.
Wenn man spirituell eher aufgeschlossen ist, dann können sich diese Befunde, diese doch plausiblen Erklärungen schon recht hart anhören. Viele wünschen sich ja doch, dass nach dem Tod nicht alles zu Ende ist. Und da würde mich deine persönliche Überzeugung interessieren. Glaubst du als Skeptiker an so etwas wie eine immaterielle Seele, die abseits von neuronalen Verknüpfungen im Gehirn existieren kann?
Ist es denkbar, dass es sowas wie eine Seele gibt? Also ich glaube, die Frage sollte man ersetzen durch, ist es denkbar, dass wir, wenn wir verstorben sind, irgendwann wieder zurückkehren können? Für diese Vorstellung braucht man, und das ist eine erstaunliche Erkenntnis, nicht die Vorstellung einer immateriellen Seele. Also es reicht auch aus, dass wir in unseren Körpern im Rahmen eines materiellen Weltbildes so existieren können, wie wir das eben tun. Ne? Alles, was man dazu braucht, ist eben ein Universum, das sich beliebig lange in die Zukunft fortschreibt und in dem bestimmte Konfigurationen von Materie, mit denen wir uns in einem materiellen Weltbild identifizieren, wiederkehren. Und wenn dann die gleiche Konfiguration von Materie wiedergekehrt ist, dann ist es durchaus denkbar, dass ich wieder da bin. Also ich bin dann quasi wiedergeboren. Und das könnte man jetzt zumindest als plausibel annehmen, als Vorstellung, ohne irgendwelchen esoterischen Hokuspokus oder Dualismus anzunehmen.
Und noch eine letzte persönliche Frage zum Schluss. Wir haben schon etwas überzogen, aber was zeichnet dich eigentlich als Skeptiker aus? Und naja, wie wird man denn Skeptiker?
Ich glaube, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das ist eine ganz gute Probe aufs Exempel, wie man als Skeptiker einen schwierigen, sag ich mal, von Mythen und so sehr stark spirituellem Denken behafteten Fragenkomplex durchdenken kann. Naja, man muss sich einfach auf seinen gesunden Menschenverstand besinnen und ein bisschen kritisch nachbohren und versuchen, auch alternative Erklärungen zu finden und deren Plausibilität zu prüfen. Das kann man auch, wie ich das ja auch vor Jahren schon getan habe, machen, indem man sich anderen Menschen anschließt, die das viel, viel besser können und das teilweise schon Jahrzehnte machen. Also ich bin selbst Mitglied in einem Verein. Das ist, wie du gesagt hast, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Und wir sind ein Mitmachverein für all diejenigen, denen sowas Spaß macht.
Ja, man kann also selbst zum Skeptiker werden, sogar im Verein. Das Thema Tod und Sterben ist natürlich extrem vielschichtig und hat für viele Menschen trotzdem eine spirituelle Ebene und das ist ja auch vollkommen okay. Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Nikhil Mukherjee.
Danke für die Einladung.
Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah.
Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit, bis hin zu den großen Eroberern des Mongolischen Reichs und ihren Management-Skills.
Ich bin Joachim Telgenbischer.
Ich bin Nils Minkmar.
Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
Tja, kann man im Moment des Todes ins Jenseits blicken? In unserer Rubrik knüpfen wir heute an das Hauptthema an und schauen uns nochmal etwas spezieller an, welche wissenschaftlichen Erklärungen es für die einzelnen Erlebnisse gibt, die Menschen machen, wenn sie knapp dem Tod entrinnen. In diesem Moment findet in unserem Gehirn ein regelrechtes Feuerwerk an neurochemischen Prozessen statt. Bevor die Nervenzellen sterben, weil sie keinen Sauerstoff mehr bekommen, werden oft extreme Mengen an Botenstoffen ausgeschüttet. Das könnte das Gefühl der Wärme und der Verbundenheit mit dem Kosmos erklären, das einige Menschen erleben. Quasi ein extrem intensiver Drogentrip, den uns das eigene Hirn beschert. Auch Untersuchungen an Ratten haben gezeigt, dass die Hirnaktivität nach einem Herzstillstand für kurze Zeit stark ansteigt. Der Sauerstoffmangel könnte übrigens auch das Licht am Ende des Tunnels erklären. Denn natürlich werden auch die Hirnareale und Gewebe unterversorgt, die für das Sehen wichtig sind. In einer Studie, in der man künstliche Ohnmachtsanfälle durch Sauerstoffmangel erzeugt hat, berichteten immerhin 8% der Probanden von solchen Tunnelvisionen. Aber was ist mit den berühmten außerkörperlichen Erfahrungen, bei denen Menschen sich selbst von außen sehen und scheinbar über der Szenerie schweben? Tatsächlich kann man solche Erfahrungen bei gesunden Testpersonen im Experiment erzeugen. Zum Beispiel durch bestimmte Virtual Reality Simulationen oder auch, indem man bestimmte Hirnareale gezielt stimuliert. Eine weitere Erklärung wäre, dass dem Tod nahe Patienten noch eine geringe Restwahrnehmung der akustischen Szenerie um sie herum haben und das Gehirn dazu visuelle Eindrücke generiert, die eben am besten zu den wahrgenommenen Stimmen oder Geräuschen passen. So, das war's für heute, aber wir hören uns natürlich wie gewohnt bald wieder. Immer dienstags und donnerstags gibt's eine neue Folge. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie uns gern überall, wo es Podcasts gibt und lassen Sie uns eine Bewertung bei iTunes und Spotify da. Fragen, Anregungen und Kritik an wissen@welt.de. Bis dahin, ciao.